Ich predige über einen Vers aus Galater 4, Vers 4. Aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde, wie wir als Mensch geboren, und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Ich lese es noch einmal. Galater 4, Vers 4. Aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde, wie wir als Mensch geboren, und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Weihnachten ist ja ein Geschenkfest. Ich nehme an, Sie haben viele schon in Empfang genommen oder auch weitergegeben. Die Frage, an welches Geschenk erinnern Sie sich noch vom letzten Jahr und haben es noch in Gebrauch? Nur mal so ein kleiner Denksport für sich. Ganz interessant, wie schnell auch Geschenke vergehen. Und auch die Frage, welche Geschenke bleiben. In diesem Jahr ist ja wieder Elektronik angesagt. Modernere Leute, die auch etwas Geld haben, schenken so etwas oder kriegen es. Etwas konservativere Leute, die nicht ganz so viel Geld anlegen, die schenken mehr so diese alten SOS-Geschenke, Schlips, Oberhemd, Socken und in diesem Bereich. Weihnachten ist ein Fest des Schenkens, aber das größte Geschenk, das gemacht wurde, ist Christus, das Gott der Welt gegeben hat. Ich nehme an, Sie kennen diesen schönen Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das heißt, die größte Gabe an diesem Fest ist Christus, eine Person, die Gott gegeben hat, damit wir Gewinn haben von ihrem Auftreten und ihrer Gegenwart. Gott verspätet sich nicht. Hier heißt es, als die Zeit erfüllt war, beziehungsweise zur von Gott festgesetzten Zeit, sandte er seinen Sohn. Das ist interessant. Er wurde ja geboren im Römerreich. Das war eigentlich eine ideale Zeit, um irgendetwas Neues auch weiterzugeben. Im Römerreich gab es keine Grenzen. Wohin man immer reiste, man blieb immer in diesem Römerreich. Es gab keine Geldprobleme. Überall galt die römische Münze mit dem Kopf des Cäsars. Es gab kaum Sprachprobleme, in jedem Land konnte man Latein verstehen und wenn es für die Gebildeten etwas zu kompliziert war oder zu primitiv, konnte man ja noch Griechisch reden und sich überall verständigen. Also eine ideale Zeit, um etwas Neues, grenzenlos zu verbreiten und da kam einer, den Gott gesandt hat. In Micha 5, Vers 1 steht etwas, wo dieser eine geboren werden sollte, nämlich in Bethlehem. Da heißt es, und du Bethlehem, die du klein bist, unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der hervorgehen, der in Israel Herr sei, dessen Ursprung in der Ewigkeit ist. Und das ist interessant, Sie persönlich und ich, die meisten waren ja wohl 9 Monate im Bauch ihrer Mutter, manche vielleicht auch ein klein bisschen kürzer oder andere etwas länger, aber ungefähr in dieser Zeit, während hier jemand geboren wurde, von dem es heißt, sein Ursprung ist in der Ewigkeit, also nicht 9 Monate vorher, sondern er kommt aus der Ewigkeit. Und da habe ich ein ganz nettes Gedicht dazu gelesen von Siegfried Kettling. Stichwort, einer sagte ja. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Zeugung und die mich zeugten, wurden auch nicht gefragt bei ihrer Zeugung. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte ja. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt. Und die mich gebar, wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte, ja. Wobei der eine wusste, wenn er ja sagt, was das für ihn bedeutet, dass das nicht nur bedeutet, Mensch zu werden, also in seinen Möglichkeiten begrenzt zu leben, sondern er wusste, dass am Ende dieses Lebens das Kreuz auf ihn wartet, weil er dort die Frage der Schuld zwischen Gott und den Menschen klären sollte als ein vollkommenes Opfer, fehlerfrei. Und wenn er dieses Opfer bringen würde, würde Gott dann den Menschen vergeben. Also interessant, was kam mit Jesus Neues in die Welt? In erster Linie Vergebung. Er wurde, wie es hier heißt, von einer Jungfrau geboren, etwas geheimnisvoll. Über viele Jahrzehnte hat man über so eine Formulierung gelacht. Inzwischen, wo Menschen geklont werden, wo Zellen entkernt werden und wieder neu zusammengesetzt werden, lacht man vielleicht nicht mehr ganz so über solche Dinge, weil man weiß, dass selbst der Mensch in einem begrenzten Maß Leben produzieren oder zumindest multiplizieren kann, auch wenn er es noch nicht produzieren kann. Ja, also ganz interessant, eine geheimnisvolle Person, die kommt und sie wird Sohn Gottes genannt. Ich weiß jetzt nicht, wie religiös Sie interessiert sind, ob Sie mal über den Islam nachgedacht haben, über das Judentum. Alle drei großen Weltreligionen berufen sich auf Abraham, sowohl die Juden als auch die Moslems als auch die Christen. Und manche Leute sagen, naja, dann sind doch eigentlich alle drei Religionen mehr oder minder eines, die glauben nur alle an diesen einen Gott. Das klingt sehr schön und sehr tolerant, ist aber sicher falsch, denn in dem Koran, in dem ich ein ganz klein bisschen gelesen habe, Sie vielleicht auch, da steht drin, Allah hat keinen Sohn. Und wenn hier eine Person als Sohn Gottes angekündigt wird und in einem anderen religiösen Buch steht drin, Allah hat keinen Sohn, können das ja wahrscheinlich schon nicht dieselben Personen sein, weil wenn Sie einen Herrn Müller mit Sohn kennen und einen Herrn Müller ohne Sohn, haben Sie zwar denselben Namen, aber sonst nichts gemeinsam. Ja, einfach nur mal zum Nachdenken. Dann ist natürlich interessant, was mit Jesus kommt. Mit ihm kommt Vergebung in die Welt. Vergebung ist ein Geschenk, wenn Sie mit irgendeinem Partner in der Familie leben und irgendwo in ein Fettnäpfchen getreten sind oder vielleicht zu laut wurden oder zu leise oder was auch immer und dann sich entschuldigen und der andere ihn vergibt, ist das ein Geschenk von dem anderen an Sie. Sie können zwar Blumen mitbringen, aber Vergebung kann man nicht bezahlen. Ist immer ein Geschenk. Aber es ist nicht kostenlos. Die Rechnung bezahlt eigentlich immer der, der vergibt, weil er ja auf irgendeine Forderung verzichtet, irgendetwas einzuklagen. Und wenn Gott uns vergibt, dann hat er die Rechnung bezahlt. Als Jesus dann später am Kreuz starb, starb er mit den Worten, es ist vollbracht. Und es hieß damals so viel wie die Rechnung ist bezahlt. Jetzt ist natürlich die Frage, was steht auf der Rechnung drauf? Von Jesus heißt es, er war dem Gesetz unterworfen, das heißt, er hat alle Gesetze gehalten. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gefallen würde, wenn in Ihrer Umgebung ein Mensch leben würde, zum Beispiel in Ihrer Familie, der fehlerfrei wäre, der nie aus der Haut fährt, in dem Sinne, dass er irgendwo daneben tritt, der nicht die Nerven verliert, der nicht zu laut wird, der in der richtigen Weisheit sein Leben gestaltet, allerdings schon klar, nicht so weichlich. Ob sie das ermutigen würde oder frustrieren, weil es so anders wäre als sie und ich. Jesus lebte ohne Fehler. Er hat sogar seine Gegner provoziert und hat gesagt, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Stellen Sie sich vor, Sie würden das Ihrer Frau sagen, die könnte gleich kräftig erzählen oder ich der meinen oder umgedreht. Jeder von uns wüsste von dem anderen Fehler. Aber Jesus behauptete, ich bin ohne Fehler. Es hat bisher kein Religionsstifter außer ihm gesagt. Jeder wusste, dass er Fehler hatte, aber Jesus sagte, ich stimme so mit Gott überein, dass mein Leben völlig ohne Schatten ist. Sicher eine großartige Sache, aber er hat es ja dann für uns hingegeben, um uns Vergebung zu ermöglichen. Vergebung braucht jeder, stellen sich ein Weihnachtsfest vor. Viele Leute streiten sich an Weihnachten regelmäßig, weil sie durch den Stress der Vorbereitung ihre Nerven irgendwo blank liegen haben, sind nicht mehr isoliert und dann gibt es leider in Familien, vielen Familien Zoff, obwohl es ja eigentlich ein Fest der Harmonie sein sollte oder auch sein kann natürlich. Es gibt ein sehr schönes Weihnachtslied, das Sie sicher auswendig kennen, wo es heißt, Christ, der Retter ist da. Die Frage nur, was bedeutet das, Christ, der Retter ist da? Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute Abend ein paar Leute unter uns haben, die zu irgendeiner Hilfsorganisation gehört, sei es Malteser Hilfsdienst oder Feuerwehr oder irgendetwas in dieser Richtung, die also ausgebildet sind, um andere zu retten und ihnen zu helfen. Und die wissen, dass nicht derjenige, der umsorgt wird, die Rettung bestimmt, sondern welche Mittel eingesetzt werden, bestimmt der Retter. Welchen Zeitplan er verfolgt, welche Taktik, bestimmt der Retter und nicht der Gerettete. Und deshalb bestimmt auch Gott die Rettungsmittel und den Einsatzplan. Und er sagt, mein Rettungsmittel für euch ist eine Person, Jesus. Wenn ihr den kennt und akzeptiert, dann habt ihr Vergebung und damit eine bleibende Verbindung zu diesem ewigen Gott und damit das ewige Leben. Es gibt eine Geschichte von einem Feuerwehrmann, der mit seiner Truppe da an ein hohes Haus kam und die Leiter reichte nicht bis auf das Dach, wo sich einige Leute hingeflüchtet hatten. Und es fehlte aber nicht mehr sehr viel, so ist er an die oberste Spitze der Leiter gekrabbelt und ist dann die Wand hinaufgekrabbelt, stand immer noch auf der Leiter, hakte sich oben an diesem Rand, und die Leute begriffen, dass er eine lebende Leiter gebildet hat für das letzte Stück, was fehlt, und krochen dann über ihn hinweg auf diese Leiter. Er war sozusagen ein Lückenbüßer mit seinem persönlichen Leben. Die Leute haben das genutzt, sie wurden alle gerettet, aber als der Letzte dann auf der Leiter war, ist er abgestürzt, weil er keine Kraft mehr hatte. Eigentlich ein Bild für Jesus, wenn es auch nur ein unvollkommenes Bild ist. Da ist einer, der die Lücke schließt und sich dafür geopfert hat. Alles, was Gott ihnen schenken möchte, und das ist jede Menge, hat er ihnen in Jesus vorbereitet. In Römer 8, Vers 32 heißt es, er, der seines einzigen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn das in der Bibel steht, muss es ja auch stimmen. Und insofern ist ja interessant, darüber nachzudenken, was Gott ihnen mit Jesus, wenn sie ihn kennen, alles schenkt. Über Vergebung sprachen wir schon. Er schenkt ihnen Sinn für ihr Leben. Wenn ich Sie fragen würde, was ist der Sinn Ihres Lebens, würden Sie sicher in ein interessiertes Gespräch eintreten und die Antworten wären ziemlich verschieden. Der Sinn, den Gott Ihnen schenkt, ist der, mit Jesus im Herzen zur Ehre Gottes zu leben, als Ehemann, in Ihrem Beruf, als Single, als Witwe, als Teenie. Zu seiner Ehre zu leben können Sie nur dann, wenn Gott in Ihnen ist. Weil nur Jesus in ihrem Leben Gott wirklich ehren kann. Ja, was schenkt er noch? Er schenkt Überwindung von Angst. Er nimmt nicht die Angst weg, aber er überwindet sie und schenkt Zuversicht. Er hilft ihnen, mit Sorgen umzugehen, indem er sie anleitet, Sorgen weiterzuleiten an ihn. Er schickt sie in die Schule des Vertrauens, indem sie lernen und üben, Gott zu vertrauen in ihrem Alltag und dann natürlich auch Erfahrungen mit diesem Vertrauen zu sammeln. Er schenkt ihnen jede Menge Gebetserhörung bis an ihr Lebensende, wobei das nicht heißt, dass wir alles herbei oder alles wegbeten könnten, was uns gefällt oder nicht gefällt, aber sie werden Erfahrungen sammeln mit dem Gebet, wofür sie beten oder vielleicht auch, wie sie ihr Gebet verändern, wenn sie merken, dass Gott es in der ersten Weise nicht erhört, ob er ihnen vielleicht einen anderen Weg öffnet. Ja, was er ihnen noch schenkt, ist natürlich Hoffnung. Durch Jesus erhalten sie eine ewige Verbindung mit Gott. Und die Bibel nennt das ewiges Leben. Das heißt, wenn sie irgendwann gehen werden, dann sind sie nicht am Ende, sondern am Ziel. Das Leben liegt da nicht nur hinter ihnen, sondern auch vor ihnen, in einer grenzenlosen Schönheit und Liebe. Was er ihnen schenkt, ist Liebe jeden Tag. Und ich denke, die braucht jeder von uns, um ein Stück innere und manchmal auch äußere Heilung zu erfahren. Ja, er schenkt ihnen Licht. Ich nehme an Weihnachten wird bei manchem von ihnen zu Hause fotografiert. Wenn die Familie mal wieder komplett ist, kann man ja auch ein Bild schießen. Und sein Fotoapparat ist ja völlig finster im Innern. Die Klappe geht einmal auf, das heißt der Verschluss, Licht dringt ein. Und dann entsteht ein Bild, das entwickelt werden kann. So muss irgendwann in ihrem Leben einmal dieser Verschluss aufgehen, damit dieses göttliche Licht hineinkommt. Und dann kann sich Jesus dort in diesem Leben entfalten und von Gott entwickelt werden. Das ist sicher schön und das, was Sie und ich brauchen, weil unser Leben eben sonst relativ unähnlich ist. An Weihnachten hat das Christkind Konjunktur. Ich weiß nicht, was Sie von dem Christkind halten. Ist ja ein bezauberndes Wesen, das vor allen Dingen nie älter wird. Und es ist irgendwie rührend, aber eigentlich hat es ja für Ihr Leben überhaupt keine Bedeutung. Es stellt für Sie keine Herausforderung dar. Es beleidigt sie nicht, es beschenkt sie vielleicht ein bisschen durch das, was weitergeleitet wird, aber stellt für ihr eigenes Leben nichts dar. Eine andere Figur ist der Weihnachtsmann, so ein kommerzialisierter Geschenkprofi, der irgendetwas abliefert, aber für ihr Leben auch keine Herausforderung ist, sondern eigentlich nur so ein Abschnittsbegleiter, der dann wieder weggetan wird. Wenn Jesus auftaucht, ist das ganz anders. Er ist eine Herausforderung für ihr Leben, weil er einmal in ihnen wohnen möchte. Sie kennen das kleine Kindergebet auswendig. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Es gibt ja Leute, die beten das 3 Jahre, 5 Jahre. Meine Frage ist immer, scherzhaft, wird so ein Gebet erhört? Wenn Sie hier in Obertshausen eine Wohnung mieten und mit Freunden da vorbeigehen und sagen, wisst ihr, da sollen wir mal drin wohnen, dann wohnen Sie dort noch nicht. Und wenn Jesus in dem Herzen nur wohnen soll, dann ist er dort nicht. Sondern er müsste aus dem Soll ein Ist machen, sagen, Herr Jesus, ich möchte Nägel mit Köpfen machen und heute mein Leben dir wirklich anvertrauen, sodass du da nicht mehr wohnen sollst, sondern wohnst. Jesus war damals lokal begrenzt, in Bethlehem, später in Nazareth, dann in Jerusalem. Nach seiner Auferstehung ist er nicht mehr lokal begrenzt, sondern universal als Geistperson überall gegenwärtig, auch hier. Und er kann in jeder Person auf dem ganzen Globus wohnen und von innen her das Leben erfüllen. Mein Lieblingsvers in der Bibel ist Epheser 3, Vers 17. Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Das heißt, das Herz als eine Wohnung für Christus, als Geistperson. Und dann wird Weihnachten keine Erinnerung bleiben, sondern es wird eigentlich nicht alle Jahre wieder heißen, sondern alle Tage wieder lebe ich mit dieser Hauptperson dieses Festes. Ja, damals konnte man zu Jesus gehen. Er bekam Besuch von den Hirten. Hier vorne haben wir so ein paar schöne Strohfiguren, die das andeuten. Wie kann man heute zu Jesus kommen? Wo ist er zu finden? Wie weit ist er weg? Es ist furchtbar einfach. Jesus ist Ihnen und mir so nah wie das Wort im Munde. Denn ich brauche ihn nur anzusprechen im Gebet und schon habe ich Verbindung mit ihm. Zu Jesus zu kommen ist ganz leicht. Ich brauche nur ein Wort zu sagen, Jesus. Römer 10, Vers 13 heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Der Name des Herrn ist Jesus und wenn ich ihn anrufe im Gebet, Jesus heißt Gott rettet, dann werde ich gerettet, das heißt in diese Lebensgemeinschaft mit Gott hineingeholt und durch Vergebung von seinem Gerichtsurteil befreit. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob Sie Fußballfans sind. Vor, weiß ich nicht, so knapp 3 Wochen sah ich so eine kurze Zusammenfassung von so einem netten Spiel. Vielleicht haben Sie es auch gesehen. Da schoss einer ein Tor. Es gibt ja viele Ausländer in unseren Mannschaften, war ein Brasilianer. Und als er das Tor geschossen hatte, riss er so sein Trikot hoch. Und da dran war unten drunter ein T-Shirt und da stand drauf, Jesus liebt dich. Fernsehen hielt voll darauf, konnte also jeder lesen, Jesus liebt dich. Und dann kam die andere Mannschaft zum Zug, da schoss auch einer ein Tor, es war auch ein Brasilianer. Der riss sein Trikot hoch und da drunter stand, Jesus liebt dich. Und dann schoss der andere wieder ein Tor und riss sein Trikot hoch, stand drauf, Jesus liebt dich. Finde ich interessant, dass Leute, die aus dem Ausland kommen, uns sagen müssen und wollen natürlich auch, dass Jesus uns liebt. Ich weiß nicht, wie Sie unsere Medien kennen. Dort ist es ja so, wenn über Gott etwas erzählt wird, wird das Wort meistens vermieden. Man macht einen großen Bogen darum herum und redet über alles, nur über Gott nicht, als ob er irgendwie tot wäre, was er natürlich nicht ist. Ich denke an einen anderen Fußballspieler, der früher in Deutschland gespielt hat, auch Brasilianer, inzwischen nicht mehr spielt hier, Jorginho. Er hat als Mannschaftskapitän immer dem gegnerischen Kapitän einen Wimpel seiner Mannschaft überreicht, klar, und eine Bibel geschenkt, weil er Christ war und immer noch ist. Und einer von den Mannschaftskapitänen, der so eine Bibel geschenkt bekam, war der Torwart von Dresden, der dann übrigens später zur Frankfurter Eintracht ging. Vielleicht werden Sie dann auch seinen Namen herausbekommen. Und er hat diese Bibel auch gelesen. Und dabei ist er zum Glauben gekommen an Jesus. Also interessant, über den Fußball, aber eigentlich über ein Buch zu einer Person. Die Frage, wie ist das bei Ihnen? Sind Sie Jesus schon mal begegnet in irgendeiner Person, wo Sie sagten, oh, die hat irgendeine Gewissheit, die ich nicht habe? Vielleicht steckt da irgendetwas drin. Nicht nur ein Autoaufkleber irgendwie, der fromm ist, sondern auch ein Punkt im Leben. Ich denke an ein junges Ehepaar, das ich hier einmal getraut habe und gleichzeitig ihr Kind getauft habe. Und wir hatten ein ganz interessantes Gespräch. Ich habe dann dieser Ehepaar ein Buch über diesen Glauben an Jesus geschenkt. Und wir hatten auf einem Weihnachtsmarkt hier mal einen Stand vor Jahren, als so ein richtiges, wie sagt man so schön, so ein Hundewetter war, so eine Mischung aus Schnee und Regen, bitterkalt, keiner blieb gerne stehen. Und da ging diese junge Frau an einem Stand unserer Gemeinde vorbei und sah dieses Buch dort liegen und fragte die junge Dame, die hinter dem Tisch stand, haben Sie das schon mal gelesen? Sagt sie, ja. Und wie finden Sie das? Gut. Ja, ich finde das abscheulich. Der Pfarrer hat mir das geschenkt zur Hochzeit, aber das Wetter war ja so schlecht, da konnte man sich nicht unterhalten, deshalb haben sie sich dann getroffen und regelmäßig besucht. Und dabei ist die junge Frau dann zum Glauben gekommen an Jesus. Sie lernte Jesus kennen, der Aufhänger war eigentlich Ärger gewesen, aber Gott kann auch durch Ärger Menschen gewinnen und motivieren. Sie kam dann in die Gemeinde, ihr Mann glaubte eigentlich nicht so sehr, das fand ich sehr nett, ich habe ihm dann irgendwann mal das Du angeboten, weil ich mich mit seiner Frau duzte und das ist ja ein bisschen komisch, wenn man die Frau duzt und den Mann nicht. Er sagte, er würde lieber beim Sie bleiben, also blieben wir beim Sie, dann sind sie weggezogen und etwa 8 Jahre später ist er dann auch zum Glauben gekommen, wahrscheinlich weil viele für ihn weiter mitgebetet haben. Und als sie dann wieder in der Gemeinde zu Besuch kamen, als erstes sagte er, hatten Sie mir nicht damals das Du angeboten? Sagte ich, doch, erinnere ich mich dran, vor ungefähr 8 Jahren oder 10 Jahren. Ja, das würde ich jetzt gerne annehmen. Und es hat mich sehr gefreut, nicht weil ich die Leute unbedingt alle duzen möchte, vom Typ her bin ich sicher viel zurückhaltender, sondern weil ich spürte, wir stehen jetzt auf einer Basis und deshalb freute er sich jetzt, dieses Du auszusprechen. Wer Jesus kennenlernt, weiß, was der wichtigste Inhalt dieses Festes ist. Er weiß aber auch, dass ein Inhalt, der ihn jeden Tag des Jahres begleitet, weil es nicht eine Sache ist, die man verschenkt, sondern eine Person ist, in der Gott uns ganz viele Geschenke anbietet. Ja, das würde ich Ihnen und jedem von uns wünschen, dass wir immer mehr entdecken, was wir in Jesus haben oder gewinnen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du heute erfahrbar bist für jeden von uns. Segne ihn im Vertrauen für das, was für ihn wichtig ist. Amen. Ja, dann singen wir das nächste Lied, das auf unserem Blatt steht. Wobei das jetzt gleich 2 Lieder hintereinander sein werden. Lied Nummer 5 und 6, Jesus, wir sehen auf dich. Und Jesus, in deinem Namen ist die Kraft. Amen.